Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen weitermachen können in dem Text, in unserer Predigtreihe in Römerbrief. Und wir sind immer noch in dem Hauptthema Heiligung. Also das heißt, ein Leben, das Gott gefällt, so wie es Gott eigentlich will. Und da wollen wir heute auch ein bisschen weitermachen. Und wir sind jetzt mittlerweile in dem praktischen Teil angekommen. Das heißt, wie sieht unser Leben oder wie sollte unser Leben denn aussehen, ja, wenn es ein Leben ist, das Gott Ehre bringt. Und da haben wir schon ein bisschen eingestiegen, sind wir ja schon. Wir haben schon ein paar Predigten gehört. Es wird so sein, dass wir hier in Espelkamp nicht die Verse 9 bis 15 als Predigt bekommen werden, weil Viktor ja krank ist. Und deshalb werde ich dann in Vers 16 weiter einsteigen. Aber für alle, es gibt die als MP3. Wir können uns die anhören. Und ich würde das sehr wirklich empfehlen, dass jeder von uns das noch hört, weil das sind sehr viele praktische Dinge da, wie unser Leben eigentlich aussehen sollte. Es ist ein Abschnitt, der sehr herausfordernd ist und manchmal absolut. Und aber total wertvoll ist. Es sind immer wieder so ganz kurze Ermahnungen, Anweisungen, die wir lesen werden. Und diese Anweisungen, die haben es in sich. Weil diese Anweisungen sind nicht unbedingt die, die wir gerne hören oder die uns ja so bekommen. Weil die oftmals konträr, also gegen unsere eigene Natur, gegen das, was wir eigentlich machen würden, gehen. Und dazu ruft aber die Schrift uns auf. Ich möchte uns einfach nochmal, damit wir den Ganzen verstehen, auch ganz kurz die Verse 9 bis 21 lesen, damit wir den ganzen Zusammenhang haben und dann ganz kurz darauf eingehen. Da heißt es in Vers 9, die Liebe sei ohne Falsch, Hass das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf gutem Bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel es an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben in 5. Mose 32, 35, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihn zu essen. Dürstet ihn, gib ihn zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Da ist so viel drinne, deshalb haben wir auch die Predigt in zwei geteilt und nicht als eine einzige Predigt. Aber da sind so viele Dinge da, die sind so wichtig. Und wenn wir das leben würden, wenn wir jeder einzelne von uns das leben würden, dann bräuchten wir uns keine Sorgen machen, dass wir schlechte Vorbilder sind für die Welt um uns herum. Dann würde unser Licht als Gemeinde, als einzelne Gläubige, als Christen leuchten. Aber weil das nicht so ist, müssen wir aufgefordert werden. Und deswegen fordert Paulus uns hier auch auf. Ich möchte uns einfach nur so verständnisweise einfach auf etwas hinweisen. Alle diese Anweisungen, die wir lesen, ja, die müssen wir verstehen in dem Kontext, also im Zusammenhang. Und da gibt Paulus uns die Grundlage für. Und er sagt im Vers 9, die Liebe sei ohne Falsch. Und genau das ist das, was das andere auch alles beinhaltet. Das sollte die Grundlage sein, dass unsere Liebe nicht falsch ist. Oder andere Übersetzungen sagen, eure Liebe sei echt oder ohne Heuchelei. Dass ihr nicht so tut, als wenn. Wisst ihr, wenn wir sonst so tun, dann ist es nur ein Krampf. Wir sehen, dass unsere Welt heutzutage ist satt mit diesem ganzen geheuchelten Leben. Sie sind satt von unehrlichen Politikern, die große Wahlversprechen machen und sie nie einhalten. Sie sind satt von vermeintlichen Freunden, die vielleicht ein Interesse an uns haben und doch nur ihren Eigensinn da haben oder ihren eigenen Vorteil suchen. Sie sind aber auch satt von heuchelnden Christen, die so tun, als wären sie die Heiligsten überhaupt sind. Aber da ist nichts, gar nichts dahinter. Und die Welt ist satt. Die Welt sehnt sich nach Echtheit. Die Welt sehnt sich nach ungeheuchelter Liebe. Und das ist unsere Chance. Das ist meine und deine Chance. Wenn wir das erlebt haben, diese ungeheuchelte Liebe von Christus, das ist unsere Chance. Das ist das, was wir weitergeben können. Ich wünsche uns, dass wir wirklich diejenigen sind, die das weitergeben können. Und nicht, dass wir wieder ein Glied in einer Reihe von Enttäuschungen sind für die andere Welt, für die Leute um uns herum, sondern dass wir wirklich so leben. Und deshalb habe ich auch dieses ganze Thema oder den ganzen Abschnitt habe ich einfach eine Überschrift gegeben: Die Liebe zum Herrn wird im Alltag gelebt und nicht nur mit Worten. Wir können sehr viel reden, wir können sehr viel sagen, ich liebe dich, Herr, wir können wunderschöne Lieder singen, ja, aber das hat keinen Wert, überhaupt keinen Wert. Im Alltag, da kommt die Bewährungsprobe und da kommt es drauf an. Und deswegen möchte ich jetzt auch nicht auf die anderen Themen stehen bleiben, die da in den Versen davor waren, sondern in Vers 16 einsteigen, weil wir auch nur eine kurze Zeit haben. In Lübeck war das in etwa 75 Minuten die Predigt geworden. Deshalb, ich musste ein bisschen reduzieren und werde ein bisschen kürzer gehen. Aber wir werden da auch noch vieles mitnehmen können heute. In Vers 16 heißt es: Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Und das ist genau das, womit Paulus hier anfängt. Ja? Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und er gibt uns hier drei Dinge. Er sagt uns hier: Seid eines Sinnes untereinander, so sagt es die Luther. Strebt nicht hoch hinaus. Ja, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen und haltet euch nicht selbst für klug. Was meint jetzt Paulus? Seid eines Sinnes untereinander. Heißt das, dass wir alle die gleiche Meinung haben müssen? In der Regel sagt man, wenn unsere Gemeinde 530 Mitglieder hat, dann haben wir 531 Meinungen. Und so ist es oft so, ja. Dass viele haben, wir haben einfach unterschiedliche Meinungen, Ansichten in manchen Dingen. Ja? Und eigentlich, ja, hier ruft uns Paulus dazu auf und sagt, wir sollen einheitlich sein. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Wenn alle nur meine Meinung hätten, dann hätten wir gar kein Problem in der Gemeinde, oder? Das wäre doch so einfach. Aber so ist es nicht. Ja? Und deshalb fordert uns Paulus hier auf. Ist es etwas, was uns Paulus hier auffordert, was eigentlich eine Unmöglichkeit ist, dass wir eines Sinnes sind? Wir sind so unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich geprägt, wir kommen von unterschiedlichen Herkünften. Ja? Und wie sollen wir da eines Sinnes sein? Das ist schon eine große Frage. Paulus meint hier nicht, dass wir wirklich in allem eine Meinung haben, die gleiche Meinung haben. Es gibt Dinge, da können wir verschiedene Meinungen haben. Ich kann ein rotes Auto lieben und Gerd ein silbernes. Das ist überhaupt gar kein Unterschied. Wir können und dürfen diese Meinung haben. Es gibt natürlich Dinge in der Schrift, die sollten ganz genau einheitlich sein, weil die Schrift uns die ganz klar auch gibt. Aber was meint es hier ganz genau? Andere Übersetzungen sagen es ein bisschen klarer. Da heißt es zum Beispiel, seid untereinander auf dasselbe Ziel bedacht. Das gibt ein bisschen besser. Lebt in Frieden miteinander oder seid miteinander auf Einigkeit bedacht, sagt die gute Nachricht. Und genau darum geht es, dass das Ziel, die Ausrichtung, das sollte gleich sein. Und dass wir nicht unsere Einheit unterspülen lassen von irgendwelchen eigenen Meinungen und Prägungen und Ansichten, von unserem Stolz, dass wir diese Einheit nicht unterspülen lassen, sondern dass wir alle gemeinsam ein Ziel haben. Und was ist dieses Ziel? Was ist unser Ziel auf dieser Erde? Warum werden wir nicht gleich, nachdem wir uns bekehrt haben, in den Himmel genommen? Wir haben eine Aufgabe hier. Wir haben eine Aufgabe, zum einen natürlich so wie Christus zu werden, immer weiter verändert zu werden, aber ihn auch groß zu machen, ihn Ehre zu bringen und ihn für den anderen auch lieb zu machen. Das ist meine und deine Aufgabe. Unser Ziel, das ist unser Ziel. Aber wie schnell ist meine Überzeugung so dabei? Und dann muss es unbedingt so sein, wie ich das so denke. Und was mache ich damit? Ich fördere nicht die Einheit. Ich helfe nicht, dass da mehr Einheit geschieht. Ich entzweie. Und vielleicht bist du eine der Personen, die irgendwie immer und ständig etwas auszusetzen hat. Sei es an anderen Geschwistern, sei es an der Gemeinde, an den Liedern, an der Predigt, an egal was, vielleicht bist du eine Person. Und woher kommt das? Was ist das, was dich motiviert? Ist das vom Herrn? Oder ist das unser Stolz, unser Egoismus? Ist das unser sündiges Herz, das sagt, ich möchte das so haben, wie ich das meine? Und deshalb treibe ich einen Keil in die Gemeinde. Und hier warnt uns Paulus. Er sagt, wir sollen auf die Einheit achten. Jemand hat das sehr passend mal gesagt. Nichts bringt Gott mehr Ehre als echte Liebe untereinander und ein gemeinsamer Dienst nach Gottes Willen. Nichts bringt mehr Unehre als Eigensinnigkeit und Eigenwille, der jegliche Einheit zerstört. Nichts zerstört eine Einheit schneller, als wenn ich unliebsam, missachtend dem anderen behandle, weil diese Person nicht meinen gesteckten Anforderungen und Überzeugungen entspricht. Und hier sind wir alle gefragt. Wir sind so schnell, dass wir jemanden verurteilen oder irgendwie in eine Schublade stecken, der ist nicht ein gut genug Christ, ja, weil der vielleicht nur so und so denkt. Vielleicht manchmal belanglose Dinge. Ja, aber wir machen das. Und hier werden wir aufgerufen, seid eines Sinnes untereinander. Da ist etwas, wo wir aktiv sein müssen, wo wir darauf achten müssen. Da werden wir hier aufgerufen. Kolosser 3 sagt es auch sehr schön, und 3, Verse 11, ab Vers 11, dann kommt es nicht mehr darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid, Beschnittene oder Unbeschnittene, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid. Entscheidend ist allein, ob Christus in euch lebt und alles wirkt. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu den Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, mit Demut, Milde und Geduld, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Und genau das beschreibt es, was hier eigentlich gefordert ist. Und deshalb sage ich auch, diese ungeheuchelte Liebe ist das Fundament eigentlich, damit wir eine Einheit leben können auch. Und hier werden wir aufgerufen, das Band der Liebe, ja, das sollte sein. Wenn ich meinen Bruder liebe, ja, dann möchte ich ihm auch nicht wehtun. In der Art und Weise, wie ich manchmal ihn angehe, in der Art und Weise, dass er unbedingt so sein muss, wie ich meine Schablone irgendwie in meinem Kopf habe. Und hier werden wir aufgerufen und gesagt, seid eines Sinnes. Er sagt hier aber auch noch zwei andere Dinge. Und zwar sagt er hier, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Trachtet nicht nach hohen Dingen. Also hier werden wir aufgerufen, zwei Dinge, die wir nicht machen sollten und eine Sache, die wir machen sollten. Und zwar trachtet nicht nach hohen Dingen, ja, und dann haltet euch nicht für klug. Aber da ist noch etwas, sondern haltet euch herunter zu den Geringen, wird gesagt. Ja, und hier sehen wir einfach, worauf es ankommt. Wenn wir das so ein bisschen angucken, trachtet nicht nach hohen Dingen. Andere Übersetzungen sagen, versucht nicht, euch wichtiger zu machen. Strebt nicht hoch hinaus. Sondern haltet euch herunter zu den Geringen, können wir auch so sagen, seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Und haltet euch nicht selbst für klug, könnten wir auch übersetzen, hütet euch vor Selbstüberschätzung und Besserwisserei und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Was ist manchmal hinderlich für eine Einheit? Genau diese Dinge. Deshalb erwähnt Paulus das auch. Wenn wir uns etwas Besseres halten, etwas Höheres halten, Wenn ich meine Meinung, meine Überzeugung als das Maßstab, als der Maßstab sehe, als den Maßstab sehe, und da dem müssen alle folgen, wo ich meine, dass ich immer Recht habe und immer die beste Lösung weiß. Ja, hier werden wir aufgerufen. Das sind Dinge, die sofort eine Einheit zerstören. Ich meine, wenn wir kennen alle Leute wahrscheinlich, die immer besser wissen, immer das letzte Wort haben müssen. Diese Leute sind dabei sehr selten ein Segen, sondern mehr, dass die einfach abstoßend wirken, ja, und man lieber Abstand nimmt von diesen Personen. Es befördert nicht die Einheit. Und deswegen warnt uns die Schrift davor. Vielleicht habe ich ja diese Persönlichkeit und das ist so. Dann sollte ich darauf achten. Dann muss ich auch manchmal meinen Mund zumachen, ja, damit die Einheit gehalten wird. Und das hier ist, hier werden wir darauf hier zugerufen, dass wir das machen sollen. Und er sagt uns hier aber, diese Einheit, ja, das geht nicht ohne Demut, sondern haltet euch herunter zu den geringen Dingen. Und es geht nicht einfach ohne. Eine Einheit ist ohne Liebe und ohne Demut nicht möglich. Dann wird es immer Streit geben, weil immer jemand, der Besserwisser sein möchte, immer jemand klüger sein möchte als der andere. Und deshalb fordert uns Paulus hier auf und er sagt, haltet euch herunter zu den Geringen. Seid nicht, weißt du, überheblich, sondern seid demütig. Und in der Schrift werden wir das immer wieder sehen, dass Paulus immer diese beiden Dinge, Einheit und Demut, die sind sehr oft, tauchen die zusammen auf. Weil nur, wenn wir wirklich eine demütige Haltung haben, nicht eine geheuchelte demütige Haltung, damit wir unseren Willen kriegen, sondern eine wahre demütige Haltung haben, dann werden wir auch die Einheit fördern. Und deshalb ermahnt er uns hier, wahre Einheit geht nur bei echter Demut. Und das ist das, was Paulus uns hier aufruft. Und wenn wir wissen wollen, was Demut wirklich ist, ich werde jetzt nicht eingehen, Philipper 2, ein wunderbares Kapitel, wo wir darüber weiterlesen können. Das ist der erste. Das ist noch da im Zusammenhang mit, was die Gemeinde ist. Die ersten Verse, die spricht sehr viel, wie wir unter den Gläubigen sind. Jetzt, die nächsten Verse, ist es eigentlich allgemein, auch mit Leuten, die nicht gläubig sind, ja, in dem allgemeinen Leben. Und Vers 17 heißt es dann, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Und das ist jetzt Vers 17 und da habe ich einfach gesagt, das ist geliebte Liebe, eine echte, ungeheuchelte Liebe, die wir in unserer Umwelt leben. Und ich denke mal, hier heißt es, vergelt niemanden Bösen mit Bösen. Ich denke, dass jeder von uns das schon mal erlebt hat, dass uns irgendwie etwas zugefügt wurde, dass wir verletzt worden sind, dass wir uns Unrecht getan worden ist. Sei es in der Ehe, sei es in der Familie, sei es unter der Verwandtschaft, vielleicht auf der Arbeit, in der Gemeinde vielleicht, im Dienst. Ja, vielleicht durch E-Mails, vielleicht auch durch Facebook, durch WhatsApp, vielleicht durch Cybermobbing, wie es heutzutage heißt auch. Vielleicht sind da Dinge da und da sind Verletzungen da, wo Leute uns was Böses wollen. Und das wird sehr oft dazu benutzt. Und was ist unsere Reaktion in diesen Fällen in der Regel? Was ist meine Reaktion? Nee. Da brauchen wir uns nicht sagen, nein, ich bin da ganz, bei mir strömt dann sofort so Liebe aus. Nein, unsere eigentliche natürliche Reaktion ist, ich zahl's dem heim, dem werde ich's geben. Da müssen wir ehrlich sein. Warum? Weil das ist in unserem sündigen Herz genau so. Das ist das. Unser Herz ist es nämlich. Dem zahle ich's heim. Wir haben das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Fairness. Wir wollen, dass er sein Recht bekommt, seine gerechte Strafe bekommt. Und es kommt alles aus unserem sündigen Herz. Und wie oft haben wir dann gehandelt, haben reagiert, einfach aus der Situation heraus und wir haben unserem Herrn Unehre gebracht anstatt Ehre. Und hier kommt die Liebe jetzt, die echte Liebe zum Tragen. Hier kommt es, die Probe of Example, wie man sagt, ja. Ist unsere Liebe echt oder ist sie nur wirklich ein Lippenbekenntnis? In solchen Situationen, da kommt sie raus, ganz schnell raus. Wisst ihr, es ist sehr einfach, wenn wir geliebt werden, wenn alle nett sind zu uns und uns mögen, dann ist es sehr einfach zu lieben. Und das sagt Jesus auch in Matthäus 5. Er sagt da auch, was macht ihr für einen Unterschied, wenn ihr die Leute, die euch Gutes tun, auch lieben? Tun das nicht die Zöllner und die Sünder auch, sagt Jesus in Matthäus 5? Und oftmals handeln wir genauso. Die Leute, die uns nett sind und etwas Gutes tun, da sind wir auch nett zu. Aber wie ist es mit den Leuten, die uns was Böses tun? Wenn die uns wirklich herausfordern, was ist dann, wenn dich jemand hasst, wenn dich jemand mobbt, ja, vielleicht dich sogar verfolgt? Was ist dann, wie reagierst du dann? Und hier ruft uns die Bibel zu, nicht Bösem mit Bösem zurückzuzahlen. Warum? Weil jemand, der ein geheiligtes Leben führt, einer, der von der Liebe, die Liebe erfahren hat, eine ungeheuchelte Liebe, der schlägt nicht zurück, sondern der handelt so wie Jesus. Er hat nicht zurückgeschlagen, obwohl er es konnte. Und genau das ist das, was Paulus uns hier aufruft. Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Die Liebe ist hier das Fundament, das nicht zurückschlägt. Anstatt Vergeltung und Rache und Ablehnung sollten wir bei uns Liebe, Vergebung und Gutes tun aufzeigen. Ein Beispiel möchte ich damit anführen, das es sehr deutlich macht. Am 18. April 2007 wurde Tilman Geske und zwei türkische Brüder auf bestialische Art umgebracht in der Türkei. Viele kennen die Geschichte noch. Am nächsten Tag gab es ein Fernsehinterview mit der Witwe Susanne Geske und sie sagte dort in dem Interview, das in der ganzen Türkei überall ausgestrahlt worden ist, in der ganzen Welt, sie sagte, dass sie den Mördern ihres Mannes vergebe, in der gleichen Art, wie Christus seinen Mördern vergeben habe. Und sie zitierte Jesu Gebet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dies ist der Grund, warum ich und meine Kinder in der Türkei wohnen bleiben. Wir gehen nicht zurück. Wir lieben die Leute, wir lieben das Volk. Und das war ihre Reaktion darauf. Hätte sie anders reagieren können? Sicherlich. Hätten wir anders reagiert? Wahrscheinlich schon. Aber das war ihre Reaktion. Und was waren die Reaktionen darauf? Viele Zeitungen bekamen Leserzeitschriften oder sie auch Post. Und viele, die haben gesagt gehabt, dass sie jetzt wirklich das Neue Testament lesen wollen. Und viele haben gesagt, mit dem Islam möchte ich nichts mehr zu tun haben, weil ich gesehen habe, dass das Christentum echte Liebe zeigt. Das war ein Zeugnis. Und genau deshalb sollen wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Das ist das, wo wir hier aufgerufen werden. C.S. Lewis ermutigt uns auch darin und er sagte, ein Christ zu sein heißt, das Unverzeihliche zu vergeben. Denn Gott hat uns das Unverzeihliche in uns vergeben. Die Sünde in uns. Gott hat uns vergeben. Und hier können wir sehen einfach, dass das, hier werden wir aufgerufen. Um diesen Gedanken weiterzutragen, dann müssen wir jetzt in Vers 19 einsteigen. Da erklärt Paulus das nochmal. Paulus erwähnt ja gerne öfter mal was und dann in den nächsten Versen erklärt er eigentlich, was er damit sagen möchte. So sind seine Briefe aufgebaut für die, die das studieren möchten. Und in Vers 19 heißt es dort, zu diesem Thema auch, vergeltet nicht Böses mit Bösem, rächt euch nicht selber, meine Lieben, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und hier trifft Paulus einen wunden Punkt. Er sagt, rächt euch nicht, weil er ganz genau weiß, die erste Reaktion, wenn uns Böses erfährt, ist Rache. Ich will Rache. Der wird das irgendwann zurückbekommen und irgendwann zahle ich es ihm heim. Und das ist unser natürlicher Instinkt. Und Paulus sagt hier nein, sondern wir müssen gegen unseren natürlichen Instinkt gehen. Und deswegen sage ich, das ist schon herausfordernd. Es ist gegen unsere Natur. Wir möchten zurückschlagen. Und Gott sagt nein, rächt euch nicht. Ich werde das regeln. Wisst ihr, wenn jemand uns was Böses tut, eigentlich erwartet man dann etwas Böses zurück. Dann ist es so, dass die dann auch wollen, dass wir etwas zurückschlagen. Das ist eigentlich die natürliche Erwartung. Machen wir das nicht, sind sie ganz perplex und wissen auf einmal nicht. Ja? Und das ist etwas, wo wir hier aufgerufen werden, anders zu handeln als alle anderen, weil wir in Christus, in seiner Liebe sind und seine Liebe erfahren haben. Wir sollten die Rache nicht in unsere eigenen Hände nehmen, sondern wir sollten uns also aus dem Weg machen, damit Gott diese Sache und diese Situation in dieser Situation handeln kann. Und das ist das, was wir tun sollen. Wir denken manchmal auch, ja, manche Personen, die kommen ungestraft davon. Ja, wir meinen manchmal, hey, der hatte irgendwie etwas gemacht, vielleicht auch was Kriminelles, und der ist davon gekommen. Nein, Gott sagt, da kommt keiner davon. Ich spreche das letzte Urteil. Ich bin derjenige. Und wisst ihr, leider oft ist es so, dass wir Gott helfen möchten. Wir möchten Gott helfen, dass er doch Rache wirkt, die Rache ausführt für uns. Wir wollen nach unserem Gutdünken Gerechtigkeit schaffen. Aber unsere Gerechtigkeit ist nicht Gottes Gerechtigkeit und die ist oft fehlerhaft und sehr einseitig. Und hier werden wir da aufgefordert, geh aus dem Weg, lass Gott es machen. Und wisst ihr, das ist eine Befreiung. Eigentlich ist das etwas Wunderbares, wo Gott uns frei macht davon. Wir brauchen uns nicht Racheakte ausdenken. Wir brauchen uns nicht versündigen an der anderen Person. Wir können einfach zur Seite treten und sagen, Herr, du wirst, du mach. Du bist allmächtig, du bist allwissend und ich brauche dir nicht helfen. Und indem wir das machen, ja, dann kann Gott auch wirken. Aber leider wollen wir das selber machen. Vers 17 hat auch noch einen zweiten Teil und da heißt es, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ja, und da gibt es auch, das ist vielleicht nicht so ganz klar in dieser Luther, aber in anderen Übersetzungen heißt es, bemüht euch um vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann oder seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist, sagt die Schlachter. Ja, und das sagt es schon ein bisschen deutlicher. Und was Paulus uns hier sagen möchte, ist, Taten sagen mehr als 1000 Worte. Wir kennen dieses deutsche Sprichwort. Und wir können viel darüber reden, wie Christen sich verhalten sollten, wie unser Leben in der Nachfolge aussehen sollte. Aber letztendlich werden wir an unseren Taten, an unserem Leben gemessen, ob wir echt oder unechte Christen sind. Ob wir wirklich Leute sind, die das widerspiegeln, was wir in Christus erlebt haben. Und wisst ihr, es gibt ja dieses bekannte Wort, ein Engel in der Gemeinde und ein Teufel zu Hause. Wisst ihr, und oftmals ist es so. Und wir als Christen haben ein großes Problem. Wir heucheln sehr, sehr oft. Und wir haben so eine Vielgesichtigkeit. Wir ziehen immer wieder andere Masken an, je nachdem, in welcher Gesellschaft ich bin. In der Gemeinde, natürlich weiß ich, wie ich mich zu verhalten habe. Da weiß ich auch, welche Worte ich wählen muss. Aber bin ich dann vielleicht in der Familie, dann kann ich mich schon ein bisschen mehr gehen lassen. Und zu Hause, da spüren die anderen eigentlich, wie ich wirklich bin. Bei den Arbeitskollegen, da kann ich mich noch mehr gehen lassen. Da lache ich über die dreckigen Witze, läster über die Kollegen oder vielleicht mobbe ich sogar mit. Und dann vielleicht nur gehen wir noch weiter in meiner Freizeit, im Sportverein. Ja, vielleicht, wenn ich zum Studium in eine neue Stadt komme, wo mich keiner kennt, da lasse ich echt alles gehen. Und da lebe ich mein Leben und da ist nichts mehr sichtbar von irgendetwas. Ich bin Christ. Kennen wir das nicht? Und ich denke mal, wenn es so bei uns ist, dann ist es echt traurig. Das sollte nicht so sein. Es sollte anders sein, weil wenn es bei dir so ist, dann lebst du eine große Lüge. Dann lebst du eine Lüge, eine Heuchelei. Und dann, wenn dieses Doppelleben irgendwann mal auffällt, dann ist nicht nur du geschadet, nicht nur die Gemeinde in den Dreck gezogen, sondern Christus selbst. Und deshalb sollten wir darauf achten, dass wir echt sind, echt authentisch. Und wisst ihr, als wir beim Männertag waren und über Generation Y uns ein bisschen so ausgetauscht haben, da haben sie uns gesagt gehabt, die Generation Y sucht nach Menschen, die integer sind. Das heißt, die aufrichtig sind, die nicht nur so tun, als wenn die scheinheilige Christen, also gläubige Christen, in der Gemeinde so eine schöne Fassade aufbauen. Die suchen nach Echtheit, nach Aufrichtigkeit. Und diesen Leuten schenken sie Glauben. Und das ist das, wo wir hier aufgerufen werden. Wir sollen Gutes tun. Wir sollen das tun, was wirklich Gott widerspiegelt. Und das gegenüber jedermann. Es heißt hier, bemüht euch. Bemüht euch. Wir sind die Handelnden. Wir sind gefordert. Und ich denke mal, den größten Fehler, den wir immer machen, ist, dass wir meinen, das ist ein Automatismus. Das kommt automatisch. Das ist einfach so. Nein, wir müssen uns bemühen, heißt es hier. Bemühen, seid auf Gutes bedacht, gegenüber jedermann. Das Leben, unser Leben, sollte ganzheitlich sein. Es bezieht alle Bereiche ein. Und deshalb ist es ja auch so, Römer 12, diesen Kapitel, den wir gerade behandeln, fängt damit an, dass wir unser Leib hingeben sollen als ein Opfer Gottes. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Das heißt überall. Das sollte unser Gottesdienst sein und nicht nur, wenn ich mit anderen Christen zusammenkommen kann. Und hier sehen wir einfach, wo wir aufgerufen werden, zu aufgerufen werden. Und Christus, wenn es bei dir vielleicht so ist, dass du so eine Vielgesichtigkeit lebst, vielleicht so dieses Geheuchel, du weißt selber, wie dein Leben aussieht. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es sichtbarer, manchmal nicht so unsichtbar. Und jeder hat so seine Methoden, wie er es am besten versteckt. Aber prüf dich selber mal. Bist du einer, der so dieses Geheuchel lebt? Und wisst ihr, hier werden wir aufgerufen, echt zu sein. Gutes zu tun, ja, das Richtige zu tun, wie es andere Übersetzungen auch machen. Und dadurch scheint unser Licht, dadurch sind wir ein Zeugnis für die Welt und anziehend. Und dazu möchte ich, der Vers 20, genau, ich gehe gleich, die Erklärung hierzu ist auch, seid auf Gutes bedacht, ist dann die Vers 20. Das ist die Erklärung dazu und da möchte ich ganz kurz einsteigen. Da heißt es vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihn zu essen, dürstet ihn, gib ihn zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohle auf seinem Haupt sammeln. Und hier werden wir aufgerufen, etwas Gutes zu tun, etwas ganz Unnatürliches zu tun. Ja, hier fordert uns Paulus noch weiter heraus. Er fordert uns nicht nur dazu heraus, nicht zurückzuschlagen, und nicht nur auf unser Recht zu bestehen und selbst Recht zu schaffen, sondern jetzt geht es noch eine Stufe weiter. Er sagt auch noch, die Leute sollen wir auch noch lieben und wir sollen sie nicht nur lieben, wir sollen das zeigen, unsere Liebe zeigen, indem wir gucken, was ist ihre Not, wo haben sie ein Bedürfnis, wo kann ich helfen, wo kann ich dieses Bedürfnis stillen. Und das ist absolut unnatürlich. Das ist absolut unnatürlich und gegen unsere menschliche Natur. Das wollen wir nicht. Ja, wenn unser Feind hungert, dann denken wir eher, das geschieht ihm recht, wie der macht. Und wenn er verhungert ist, dann bin ich mein Feind los. Ja, das ist so das Natürliche, wenn wir in unser Herz wirklich reinschauen. Aber hier werden wir aufgerufen, anders zu handeln. Und wie das praktisch aussehen kann, möchte ich mit einem Beispiel von Watchman Nee machen. Dort gab es einen gläubigen Reisbauer, der hatte so sein Reisfeld oben und ihr kennt das in China, sind immer so Terrassen, ja, mit Wasser und da wächst der Reis und er hatte das ganz oben gehabt und er hat jeden Morgen hat er hingegangen und hat die Handpumpe betätigt und hat Wasser oben in sein Feld gepumpt. Sein Nachbar darunter, das Feld, das war ein Ungläubiger und das war auch einer, der nicht so fleißig war, der ist dann nach einer Zeit gekommen und hat einfach die Mauer zwischen diesen beiden Feldern kaputt gemacht und was macht das Wasser? Es läuft immer zum tiefsten Punkt. Und schon war das Wasser bei ihm. Und dann, das hat er immer wieder gemacht. Und natürlich bei dem Gläubigen war auch etwas in ihm hochgekommen. Und er hätte doch gerne ihn zurückgezahlt. Aber nach einer Zeit im Gebet entscheidet er sich, anders zu handeln. Am Morgen geht er hin und legt die Leitung so, dass er das Feld von seinem Nachbar erstmal vollpumpt. Dann legt er die Leitung und pumpt sein Feld voll. Und nachdem er das paar Mal gemacht hat, konnte der Nachbar nicht mehr. Und er wurde nachher durch dieses Zeugnis selber gläubig, Christ. Und wisst ihr, dafür ist es da, dass Christus letztendlich geehrt wird und groß gemacht wird, nicht wir. sondern deshalb sollte das sein, dass wir Böses nicht mit Bösem vergelten. Und das ist ein gutes Beispiel dazu. Hier sehen wir nämlich, dass ungeheuchelte Liebe, dass die Liebe, die wir haben, überwindet Schranken. Sie geht auf andere zu, auf andere, die wir nicht so mögen und die uns nicht so behagen, aber sie geht auf die zu. Und hier werden wir aufgerufen, es wird gesagt, dass wenn wir das tun, dann sammeln wir Kohle oder feurige Kohle auf seinem Haupt. Ich habe mich gefragt gehabt, heißt das, wir sammeln sie von seinem Haupt oder legen wir die erstmal drauf? Ja? Und hier sehen wir eigentlich, wir legen ihm heiße Kohle auf. Ja, und es ist etwas, was ihn total beschämt und er kann das nicht mehr einordnen. Das ist etwas, was sich einbrennend wirkt. Ja, das brennt sich sehr, sehr tief ein, solche Liebestaten. Und deshalb werden wir hier aufgerufen. Wir kennen das alle, wenn wir mal Kohle gehabt haben, wenn wir gegrillt haben, das brennt sehr, sehr doll. Und genau das ist das. Aber es ist nicht eine Strafe jetzt. Wir wollen nicht, dass wir ihn bestrafen, deswegen machen wir das. Nein, sondern dass es sich tief, tief einbrennt und dass er zu Christus kommt. Wisst ihr, wir meinen vielleicht oft, dass es mir einfach zu schwer, meinen Feind zu lieben. Es ist zu schwer. Ich möchte euch kurz daran erinnern, Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist sich seine Liebe darin zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat es gemacht. Als wir noch seine Feinde waren, da hat er schon sein Leben gegeben. Und wie viel mehr können wir das machen? Wie viel mehr sollten wir das jetzt machen? Weil seine Liebe war viel tiefer, viel größer. Er hat viel mehr geopfert. Und hier sehen wir einfach, dass dieses Vers 17 wird in Vers 19 und 20 erklärt. Wir haben natürlich Vers 18 ausgelassen. Und da heißt es dann, ist es möglich, soweit es an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist sozusagen der Kern eigentlich auch von diesem Ganzen. Haltet, wenn es möglich ist, mit allen Menschen Frieden. Mit allen Menschen Frieden halten. Puh, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Das ist das, was er sagt. Er gibt hier zwei Grenzen an, der Paulus hier. Er sagt hier, ist es möglich? Und ist es immer möglich? Nein, es ist nicht immer möglich, Frieden zu halten. Es kann sein, dass man vielleicht alles Mögliche versucht zu einer Person, aber diese Person immer mehr attackiert, anfeindet, lieblos und immer wieder den Streit sucht. Und wir können diesen Frieden nicht schaffen. Ein Frieden müssen zwei Personen sein und beide müssen den Frieden wollen. Ansonsten ist kein Friede möglich. Aber trotz allem sollte unser Bemühen sein, immer wieder hinzugehen und nicht aufzugeben und immer wieder den Frieden zu suchen. Und dazu werden wir hier aufgerufen. Das ist das. Wir können auch dadurch Frieden produzieren, dass wir nicht zuschlagen. Weil wenn wir zuschlagen, zurückschlagen würden, dann würden wir nur wieder Streit und mehr Leid machen. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar meinen manche Frieden um jeden Preis. Frieden um jeden Preis. Und den muss ich sagen, das ist etwas, manchmal ist es unmöglich. Wenn unsere Gesellschaft sagt, Homosexualität ist normal und richtig und wehe, du sagst etwas gegen Homosexualität, dann bist du gleich raus. Mit solchen Leuten wirst du nie Frieden haben, nur wenn du das Wort Gottes anfängst aufzugeben und aufzuopfern. Aber wenn das Wort Gottes klar uns was sagt, dann müssen wir für das Wort Gottes stehen und dafür auch kämpfen. Und dann ist Frieden nicht möglich. Kein Frieden um jeden Preis. Wir wissen ganz genau, dass das Wort genau sagt, Homosexualität ist Sünde, ist falsch. Und genau so ist das, müsste auch unsere Meinung sein, weil sie auf dem Wort Gottes basiert. Kein Frieden um jeden Preis. Es muss immer in dem Rahmen eines Machbaren bleiben. Dann sagt sie auch noch, soweit es von euch möglich ist oder soweit es an euch liegt. Und zwar hat es damit zu tun, ich kann die Reaktionen und die Taten von anderen nicht beeinflussen. Aber was ich sehr wohl beeinflussen kann, ist mein Herz, meine Einstellung, mein Handeln, das kann ich sehr, sehr wohl kontrollieren. Und da muss ich aufpassen. Und hier werden wir aufgerufen, dass wir wirklich von unserer Seite alles machen sollten, alles versuchen sollten und nichts unversucht lassen sollten. Und dazu sind wir aufgerufen. Wie schaffen wir das manchmal, Frieden zu schaffen? Das ist eine gute Frage. Indem man nicht nachtragend ist zum Beispiel und dem bei anderen bereit ist zu vergeben und nicht Dinge ewig und immer wieder nachträgt. Immer wieder, wenn man vielleicht irgendwie man mit dieser Person wieder aneinander gerät, dann gräbt man die Dinge aus, die man irgendwann mal irgendwie was passiert sind. Wenn ich das immer wieder ausgrabe, bin ich nicht der Friedensstifter. Ich suche nicht den Frieden. Ich suche nur eine Bestätigung für mich. Mein Egoismus muss wieder gestillt werden. Das ist kein Friedensstifter. Aber es ist auch wichtig, um Frieden zu haben, ist es mal oft wichtig, dass wir unsere Fehler selber einsehen und dass wir einfach zugeben, wir sind nicht fehlerlos. Und diese Dinge auch dann auch bereinigen, das ist total wichtig. Indem wir auf die anderen zugehen und nicht erst warten, bis die anderen auf uns zukommen. Wisst ihr, es wird gefährlich, wenn da ein Streit oder Unfrieden da ist und wir ignorieren das und lassen das einfach so unter den Teppich. Und es keimt und keimt und kommt und wird immer größer. Vielleicht aber ist es auch gefährlich, wenn wir Dinge aufbauschen. Wenn es eine Ameise ist und wir machen einen Elefanten daraus. Ja, das ist oftmals leider so. Dann werden die Dinge so groß für uns. Das sind Dinge, die wir nicht tun sollten. Wie sollten wir uns verhalten in einem Streitfall, wenn es Unfrieden da ist? In einer aggressiven, angespannten Situation. Manchmal ist es gut, einfach wegzugehen. Einfach diese Situation nicht eskalieren zu lassen. Oder manchmal ist es gut, eine milde Antwort zu geben. Manchmal ist es gut, einfach nichts zu sagen. Und man muss sich einfach manchmal auf die Zunge beißen und nicht das sagen, was ich vielleicht manchmal denke. Weil es nicht für die Situation gut ist und nur den Streit weiter schürt. Manchmal braucht es auch eine Zeit der Abkühlung, wo man erstmal runterkommen muss und dann einen neuen Versuch macht, den Frieden zu schaffen. Es ist immer gut, wenn man Auseinandersetzungen nicht erstmal eskalieren lässt oder groß machen lässt, sondern indem wir sie klein halten, dass wir uns nicht provozieren lassen. Ich glaube, dass eine Gemeinde, in der jeder von ganzem Herzen mit ganzer Kraft versucht, Versöhnung und Frieden zu leben, wird von anderen Menschen gesehen und ist ein Licht an seinem Ort. Wo es nicht der Fall so ist, sind wir genau das Gegenteil. Und hier werden wir aber aufgerufen dazu, dass wir das nicht machen sollten. Wir sollen Friedensstifter sein, weil Gott ist ein Gott des Friedens. Dazu sind wir in der Schrift aufgerufen. Wir sind fast durch. Es gibt nur noch einen einzigen Vers und der steht ganz unten, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Eigentlich beschreibt das, was wir eben gerade die ganze Zeit gesagt haben. Es zeigt uns einfach, dass echte Liebe ist nicht nur nett sein. Echte Liebe ist nicht nur freundlich zu sein, sondern echte Liebe ist auch eine klare moralische Hinwendung zum Guten. Das heißt nicht nur nett zu sein, sondern nicht nur das Böse zu tun, sondern das Gute zu tun. Und das ist total wichtig. Und ich möchte mit einer Geschichte heute beenden, diese Predigt beenden. Ein Missionar von uns, Martin Burnham, seine Geschichte wird in dem Buch Im Angesicht meiner Feinde erzählt. Er war gefangen von Abu Sayyaf in den Philippinen und war dort ein Jahr lang gefangen. Und die wurden dann immer, überall mussten sie immer fliehen, und weil die Regierung versuchte, die irgendwie zu finden. Und die waren die ganze Zeit auf der Flucht. Und gesundheitlich ging es ihnen ganz schlecht. Und der Martin hatte auch immer wieder, hat er ihnen Gutes getan, einfach diesen, auch diesen Rebellen von Abu Sayyaf. Manchmal, wenn Leute krank waren von ihnen und ihre schwere Ausrüstung, ihre Gewehre und alles nicht mehr tragen konnten, hat Martin sich das umgeschnallt. Trotzdem, dass er Ketten hatte und alles, hat das getragen. Und jeden Abend wurden er und seine Frau an einen Baum gekettet. mit so Ketten und das war alles schon wund gerieben. Und seine Frau, die das Buch schreibt, sagt einfach, der Martin sagte zu dem, der ihn abgeschlossen hat, sagte er, danke, dass du auf mich aufpasst diese Nacht. Trotzdem, trotz dieser Situation, ein bisschen später, in einem Schusswechsel kommen die Regierungstruppen und die Rebellen beschießen sich. Martin stürzt sich auf seine Frau und nimmt alle Kugeln und stirbt. Seine Frau überlebt. Und sie schreibt dieses Buch. Und Jahre später, einer dieser Leute hatte gesagt gehabt, dieses Zeugnis dieses Mannes hat mich beeindruckt. Ich habe dem Islam abgeschworen. Ich bin nicht mehr mit dem Islam. Und soweit ich weiß, ist er sogar gläubig geworden. Wenn wir das tun, was hier drin steht, nicht Böse mit Bösen zu vergelten, sondern das Böse mit Guten zu überwinden, ich glaube, unser Licht, unser Zeugnis wird heller strahlen in Espelkamp und in der Welt. Gottes Segen dabei. Amen.